Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
Dass quasi Ehen in guter Erwartung oft starten. Aber dann so grandios scheitern, wenn wir so sagen, hey, 60 zu 40, die Scheidungsquote liegt bei 40%. Wie kann das eigentlich sein? Weil wir erwarten ja alle das Beste, wenn wir heiraten. Keiner startet die Ehe und sagt, hey, ich stelle mir das so vor, dass ich in 10 bis 20 Jahren absolut frustriert bin von meiner Frau, wir uns immer mehr auseinanderleben und eine Woche hat sie die Kinder und die andere ich. So startet keiner in die Ehe. Und doch landen viele Ehen dort. Mir keiner sagt, hey, ich will meine Ehe leben und irgendwann träume ich davon, dass ich mit einer kleinen Lüge beginne und dann werden die Lügen immer größer, bis ich eine riesige Lüge lebe und alles kaputt geht. Und doch passiert es immer wieder. So keiner sagt vor der Ehe, Mensch, ich wünsche mir, dass ich eines Tages pornoabhängig werde, Intimität kaputt geht und mit dieser großen Sache in meinem Leben immer wieder zu kämpfen habe. So keiner wünscht sich das im Vorfeld und doch landen ganz viele Ehen immer dort. Und die Frage ist, wie kann das sein? Und ich will dich jetzt heute daran erinnern, dass du einen geistlichen Feind hast, okay? Der dein Gesicht hasst und dich fertig machen will. Der deine Beziehung und deine Ehe kaputt machen möchte, weil er genau weiß, was für eine Kraft eine starke Ehe in deinem Leben ist. Und ich will dir mal diesen Vers zeigen aus Epheser 6. Da heißt es, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Ja, die Bibel sagt, Menschen sind niemals deine Feinde. Sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Okay? Hey, du musst wissen, du hast einen Feind und dieser Feind ist der Teufel und der kommt in dein Leben, um deinem Leben kaputt zu machen. Wir lesen in 1. Petrus 5 das hier. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Okay, die Bibel sagt uns, hey, der Teufel lauert in deinem Leben in der Hoffnung, dass du zum Opfer wirst, dass er dich angreift und dich kaputt macht. Pass auf, angenommen, es würde die Polizei bei dir zu Hause klingeln und sie würde sagen, hey, wir haben eine richtig schlechte Nachricht für dich. Diese Woche ist jemand aus unserem Gefängnis ausgebrochen. Der hat die ganze Zeit, während er im Gefängnis war, darüber geredet, dass er dich gerne fertig machen will. Ja? Und wir wissen tatsächlich, diese Person, sie weiß alles über dich. Sie weiß, wo du arbeitest, sie kennt deinen Tagesablauf. Wir haben dir das nicht erzählt, weil die Person war im Gefängnis, aber jetzt ist sie ausgebrochen. Okay? Und wir wollen dich nur warnen. Du hast da draußen einen Feind und er weiß alles über dich. Ich meine, wie würdest du von diesem Moment an leben? Du würdest Acht haben. Du würdest dir einen Hund kaufen, der nicht nur bellt, sondern auch beißt. Du würdest dir Kameras besorgen für dein Zuhause. Du würdest dir eine Waffe besorgen. Was ich sagen will, ist, du wärst auf der Hut, weil du weißt, da draußen ist ein Feind, der will dich fertig machen. Ich will dir sagen, da draußen ist ein Feind und der will dich fertig machen. Okay? Und unsere Aufgabe ist, das sagt die Bibel, wir müssen Acht haben, dass wir nicht in seine Falle gehen. Dass wir nicht zu seinem Opfer werden. Weil er kommt in unser Leben hinein, weißt du, und das große Ziel des Teufels ist es nicht, dich zum Satanisten zu machen. Dass du ab jetzt irgendwie sonntags die Kirche Satans besuchst und dort irgendwie Hohepriester wirst oder so, ne? Sondern das Ziel des Teufels ist, mit Lügen in dein Leben hineinzukommen, in der Hoffnung, dass du seine Lügen lebst. Weil er nimmt Sachen, die ganz, ganz schön aussehen, wie Karriere und Finanzen und Sex. Und er hält sie dir hin und sagt, hey, lebe dafür und Anerkennung. Und er hofft, dass du sein Weltbild kaufst, dass du die Lüge glaubst, für diese Dinge lebst. Aber am Ende wirst du kein Leben haben. Am Ende stehst du auf verbrannter Erde da. Und heute will ich mit dir so über die Sexlügen des Teufels sprechen. Weil das ist eine Sache, wie der Teufel uns belügt. Und wie er diese ganze Welt belügt. Und wo er sagt, hey, lebt meine Art und Weise, das zu leben und ihr werdet Leben haben und ihr werdet Freude haben, aber am Ende ist da so viel Zerstörung und so viele Dinge gehen kaputt. Jesus redet einmal über die Endzeit und er sagt, hey, in den letzten Tagen der Erde wird es sein wie in den Tagen Noahs und Lots. Okay, wie war es in den Tagen Noahs und Lots? Wir wissen eine Sache, gerade in Sachen Sexualität lebten die wie die Verrückten. Ja, jeder mit jedem, immer und überall, Hauptsache so, wie es Spaß macht. Und ich weiß nicht, ob du das nicht auch bei uns siehst, aber ich sehe, dass wir so leben auf diese Art und Weise in unserer Gesellschaft. Und Jesus sagt, hey, wenn du das siehst, pass auf, weil das Ende ist nah. Weil es ist eine Art und Weise, wie der Teufel kommt, um Menschen kaputt zu machen. Die Bibel sagt, er ist der Vater der Lüge. Und deshalb wollen wir uns heute so ein bisschen anschauen, hey, wie belügt er uns in diesem Bereich? Wisst ihr, die Kirchen, die haben oft und lange Zeit falsch darauf reagiert. Sie haben Sexualität verteufelt und gesagt, hey, das ist furchtbar und so, mach's nicht und halte Abstand davon. So, ne? Die Sache ist die Bibel redet sehr positiv über Sex. Du hast ein ganzes Buch, das geht nur um Sex. Gott hat Sex erfunden. Wusstest du das? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Gott ist der Erfinder von Sex und er will sogar, dass du richtig Spaß daran hast. Sex ist wie ein Feuer. Ein Feuer im richtigen Rahmen ist wundervoll anzusehen. Es ist herrlich und schön und verbreitet eine Wohlfühlatmosphäre. In einem Kamin, herrlich. Ein paar Steine drumherum, herrlich. In einer Feuerschale, herrlich. In deinem Wohnzimmer, furchtbar. Und sobald das Feuer die sichere Umrandung verlässt, wird aus etwas, das ganz wunderbar ist, etwas, das ganz fürchterlich werden kann. Und genau so ist das mit Sex. Weißt du, die Bibel sagt nun nicht, hab kein Feuer. Sondern die Bibel sagt eigentlich, hey, burn, baby, burn. Okay, lass es leuchten. Es ist nichts Verkehrtes daran, Leidenschaft zu haben. Es ist nichts Verkehrtes daran, Lust zu haben. Aber hab es in den richtigen, von Gott gesetzten Grenzen. Weil sobald dein Feuer diese Grenzen verlässt, ist etwas, das sehr schön ist und das Gott sich ausgedacht hat, etwas, das dein Leben sehr kaputt machen kann und dich so echt auf verbrannter Erde stehen lassen kann. Und bevor wir uns jetzt gleich die Sexlügen des Teufels anschauen, will ich was Wichtiges sagen, was wir auch oft von vorne sagen, was ich aber unbedingt will, dass du es heute hörst. Weißt du, ich weiß nicht, wie deine Sünde lautet in deinem Leben und was sie für einen Namen trägt. Du musst aber wissen, wir alle sitzen im selben Boot. Keiner ist besser. Keine Sünde ist schlimmer. Es ist nicht so, dass hier einige heiliger sind als die anderen. Wir haben alle irgendetwas. Ja, wie wir das immer wieder sagen, ist, hey Freunde, wir liegen alle im selben Krankenhaus. Es kann hier keiner vorne stehen und mit dem Finger auf irgendwen anderes zeigen. Wir liegen alle im selben Krankenhaus, nur auf unterschiedlichen Stationen. So, ne? Und der Grund, warum der eine oder andere vielleicht ein bisschen anders aussieht oder weiter ist, ist, weil wir einfach schon länger im Krankenhaus liegen und schon länger Jesus an unserem Leben arbeitet. Aber wir haben alle unsere Probleme. Wir haben alle unser Päckchen. Von daher, wenn du das heute Morgen hörst, ich will dir das ganz klar sagen, du bist hier herzlich willkommen. Okay, ganz egal, was in deinem Leben los ist, ganz egal, wie dein Leben aussieht, wir lieben es, dass du hier bist. Und unsere Aufgabe ist dir einfach zu sagen, hey, Jesus hat mehr für dich. Okay, das ist wirkliches Leben, wenn du Jesus Weg wählst. Und schau mal, zwei große Sexlügen des Teufels. Die erste Lüge ist die hier, folge deinen Gefühlen. Okay, folge deinen Gefühlen. Der Teufel belügt dich und sagt, hey, folge deinen Gefühlen. Was er sagt ist, deine Gefühle sagen dir, wer du bist und wie du bist. Und ich will dir das heute mal ganz klar sagen. Hey, deine Gefühle, sie können dich belügen. Deine Gefühle, du bist nicht so, wie du dich fühlst, sondern du bist, wer Gott sagt, wer du bist. Okay? Weißt du, wenn ich immer nach meinen Gefühlen leben würde, dann wäre ich schon nach einem halben Jahr in dieser Kirche hier kein Pastor mehr gewesen. So, ne? Weil so hat sich das angefühlt. Aber was ich nun tun muss, ist, ich muss ständig meine Gefühle Jesus Christus unterstellen und dem Wort Gottes. Das ist nun unsere ständige Aufgabe, zu sagen, hey, ich fühle zwar so, aber ich unterstelle diesen Gefühlen Jesus Christus und seinem Wort. Und ich glaube dem, was Gott über meinem Leben sagt, mehr als das, was ich über mein Leben fühle. Hey, wenn wir immer nach unseren Gefühlen leben, ist es ein sehr gefährliches Leben. Wisst ihr, ich kenne mich ja gar nicht mit Jagen aus und so, ich habe keine Ahnung davon. Ich weiß nur, Rothirsche, ne, sind gar nicht so leicht zu jagen. Sie sind immer in ihren Verstecken und so. Dann sind ja sehr schreckhafte Tiere. Außer in dem Moment, wo sie etwas fühlen, zur Brunftzeit. Plötzlich hast du diesen Hirsch, den du nie jagen kannst, und er steht mitten im Wald und macht so, ne? Und da macht's BÄM und der Hirsch landet an der Wand des Jägers. Das ist der Moment. Wenn der Hirsch anfängt, nach seinen Gefühlen zu leben, wird er zur Trophäe des Jägers. Und was ich dir sagen will, ist, hey, wenn du anfängst, nach deinen Gefühlen zu leben, Und immer so lebst, wie du dich fühlst, pass gut auf, nicht, dass du die Trophäensammlung des Teufels bereicherst. Ja, weil das ist nicht, wie wir leben wollen. Wir wollen nicht nach unseren Gefühlen leben. Und das Zweite, was er immer wieder sagt, ist, Sex ist doch nur Sex. Sex ist einfach nur dazu da, um Spaß zu haben. Okay, eine Freizeitbeschäftigung. Und ich will dir was sagen, Sex ist niemals nur Sex. Schreib dir mal irgendwo an den Rand, Sex ist geistlich. Wir wollen uns jetzt mal einen Text zusammen anschauen aus 1. Korinther 6, der uns darüber einiges sagen wird. Ich will dir ganz kurz ein bisschen Hintergrund geben zu diesem Text. Paulus schreibt diesen Brief an eine Kirche in der Stadt Korinth. So, in dieser Stadt Korinth gab es einen Tempel, in dem du eine Gottheit angebetet hast durch Prostitution. Okay, das heißt, die Art und Weise, wie die Korinther dort angebetet haben, sie sind in diesen Tempel gegangen und sie hatten Sex mit Prostituierten. Ja, das war quasi deren Gottesdienst. Und nun haben sich aber Menschen in Korinth für ein Leben mit Jesus entschieden und haben angefangen, sie wurden halt Christen. Und Paulus schreibt ihnen jetzt diesen Brief. Und wir lesen das mal zusammen. 1. Korinther 6. Er sagt, hey, wisst ihr denn nicht, dass euer Körper zum Leib Christi gehört? Okay, das ist schon mal ein Hammer-Vers. Paulus sagt hier, hey, Freunde, ihr gehört zu Christus. Ihr seid heilig, euer Körper ist heilig. Weißt du, das ist eine Hammer-Botschaft, weil kein Gebäude der Welt ist heilig. Okay, dieses Gebäude hier ist nicht heilig. Ich hoffe, du weißt das. Es gibt kein Gebäude auf dieser Erde, das heilig ist. Die Bibel sagt, du bist heilig und in dir wohnt Gott. Okay, du bist der Heilige von uns, ja. Er sagt, hey, wisst ihr nicht, dass euer Körper zum Leib Christi gehört? Und dieses Wort gehören ist wichtig, weil hier steht das griechische Wort kolomenos und es bedeutet zusammengefügt, zusammengeklebt. Okay, kolomenos meint im physischen, aber auch im geistlichen Sinne eine tiefe, innige Verbindung haben. Das sagt er. Er sagt, hey, wisst ihr nicht, ihr Christen, ihr seid tief in eurem Inneren mit Jesus Christus verbunden. Okay? Tief in euch hat eine Verbindung stattgefunden. Ihr seid zusammengeklebt mit Christus. Das ist wichtig, weil jetzt lesen wir das hier. Darf da ein Mann seinen Körper, der doch Christus gehört, mit dem einer Prostituierten vereinigen? Okay, ganz kurz. Als Paulus das geschrieben hat, beziehungsweise als sie das zum ersten Mal gelesen haben, den muss vor Schreck die Kinnlade auf den Boden gekracht sein. Weil Paulus gebraucht hier das gleiche Wort, kolomenos. Und er sagt, hey, wisst ihr nicht, ihr gehört zu Christus, aber in dem Moment, wo er mit dieser Frau schlaft, geschieht das gleiche, was mit euch und Christus passiert ist, mit euch und diesen Prostituierten. Ihr verbindet euch mit ihnen. Und zwar nicht einfach nur körperlich. Der Teufel will, dass du denkst, es ist körperlich. Paulus sagt, hey, es passiert eine tiefe, innige Verbindung, ihr werdet zusammengeklebt, soll heißen, etwas von euch bleibt dort und etwas von ihr kommt mit euch mit. Das ist, was Paulus hier sagt. Ihr werdet eins mit ihr. Und weißt du was, das hat Gott sich so ausgedacht. Das ist Hammer. Dafür gibt es Sex, um Mann und Frau in ihrer Ehe zu stärken. Okay, um sie zusammenzubringen, um sie zu einer Einheit zu machen. Und deshalb ist es in der Ehe so kraftvoll und außerhalb der Ehe so zerstörerisch. Er sagt, hey, denn in der Schrift heißt es, die Beine wären zu einer Einheit. Und deswegen flieht die Unzucht. Paulus sagt, hey, weil das wahr ist, Freunde, ihr müsst rennen. Okay, das griechische Wort für Unzucht ist das Wort Porneia. Hier kommt das Wort Porno her. Und meint jede sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe. Okay, Paulus sagt, hey, rennt davor weg. Alter, das macht euch innerlich kaputt. Ne? Denn jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, also Sex außerhalb der Ehe hat, der sündigt gegen den eigenen Leib. Paulus sagt, hey, jede Sünde ist Kacke. Aber diese, die macht euch besonders fertig. Die ist besonders schlimm, weil es passiert etwas in deinem Inneren. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Unterstreicht mal, nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott
mit eurem Leib. Okay, wir wollen mal ganz kurz hier die Argumentationslinie von Paulus nachvollziehen, okay? Er sagt, hey Freunde, erstmal, wisst ihr nicht, ihr gehört zu Christus, ihr seid heilig und ihr seid mit Christus verbunden. Dann sagt er, okay, deshalb verbindet euch nicht mit irgendwem anderes außerhalb der Ehe. Er sagt, hey, rennt davon weg. Und nun sagt er, aber für jeden, der es bis jetzt noch nicht geschnallt hat, ich will dich an etwas erinnern, ihr gehört euch nicht selbst. Soll heißen, diese Sexfrage in deinem Leben, das ist, was Paulus hier sagt, darfst du als Christ nicht individuell für dich beantworten. Er sagt, hey, habt ihr das vergessen? Ihr gehört nicht euch selbst, ihr wurde mit einem Preis erkauft. Okay? Deshalb verherrlicht Gott mit eurem Leib. Er sagt, hey Freunde, ich erinnere euch daran, ihr gehört nicht euch. Ihr könnt das nicht entscheiden. Folgendes, Gott hat mir ein Angebot gemacht und ich will dir das ganz kurz erklären. Er hat mir ein Angebot gemacht und ich habe dazu Ja gesagt. Gott hat mir eines Tages meine Sünde gezeigt. Er hat mir all diese Dinge gezeigt in meinem Leben, die nicht einfach nur Fehler waren, sondern sie waren Sünde, okay? Mit anderen Worten, sie haben mich von Gott getrennt. Sie waren, sie waren gegen Gott und haben Gottes Zorn auf mich geladen. Ja, furchtbare Dinge. Und die Bibel ist ganz klar, dass jeder, der sündigt, für seine Sünde bezahlen muss. Und die Art und Weise, wie der Mensch für seine Sünde bezahlt, ist, indem er in die Hölle geht. Weißt du, die Hölle ist nicht der Ort, wo Gott Menschen hinschickt, weil er böse auf sie ist. Sondern die Hölle ist der Ort, wo der Mensch selbst für seine Sünde bezahlt. Das ist die Hölle. Der Mensch bezahlt selbst für seine Sünde. Nun taucht Gott auf in Jesus Christus mit der einen Botschaft, du musst nicht selbst für deine Sünde bezahlen. Sondern Jesus sagt, ich mache das für dich. Okay? Ich sterbe den Tod, den du hättest sterben müssen. Ich trenne mich von Gott, ich nehme diese Trennung auf mich, damit du nie wieder getrennt sein musst. Und ich bezahle für deine Schuld. Du kriegst eine weiße Weste, reingewaschen. Deine Sünde wird dich nicht mehr anklagen können. Alles, was du dafür tun musst, ist Folgendes. Du gibst mir dein ganzes Leben. Das ist, was Jesus sagt. Jesus sagt, hey, alles, was ich will, ist deine Nachfolge. Soll heißen, du läufst jetzt mir hinterher. Wir gehören jetzt zusammen. Okay, es geht nicht mehr um dich, ab jetzt geht es um mich. Und ich habe akzeptiert. Musst du wissen, ich habe dazu Ja gesagt. Und ich bin der glücklichste Mensch seitdem. So, ne? Aber du musst über mein Leben Folgendes wissen. Es geht nicht mehr um mich. Ich entscheide nicht mehr die Dinge in meinem Leben, sondern Jesus entscheidet das. Und das ist, woran Paulus hier die Kirche erinnert. Er sagt, Freunde, wisst ihr nicht, dass wenn ihr Christen seid, diese Dinge nicht länger in eurer Hand sind, sondern Gott entscheidet den Weg deines Lebens in diesem Bereich. Er sagt dir, wo es lang geht. Das heißt, wenn du selbst in deinem Leben noch in dieser Sünde lebst, wenn du in Unzucht lebst, wenn du diese sexuellen Dinge außerhalb der Ehe hast, was Paulus hier sagt, ist, hey, könnte es sein, dass dein Leben immer noch dir selbst gehört? Und wenn dein Leben immer noch dir selbst gehört, könnte es sein, dass du immer noch selbst für deine Schuld bezahlen musst. Schaut mal, was er sagt an die Epheser. Er sagt in Epheser 5, Vers 5, denn eins ist klar, wer ein sexuell unmoralisches, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz in dem Reich, in dem Gott und Christus herrschen. Weil es ist ein Zeichen dafür, dass du immer noch dir selbst gehörst. Paulus sagt, hey, mach dir nichts vor. Das bedeutet, du musst immer noch selbst für deine Sünde bezahlen, weil du hast das Steuer deines Lebens in der Hand. Und was du brauchst, ist nicht noch eine Predigt. So, was du brauchst, ist nicht noch eine Ansprache von mir. Was du brauchst, ist, dass du Buße tust, umkehrst, deinen Weg änderst und sagst, Jesus, ich erkenne das, ich habe mein Leben noch selbst in der Hand und ich folge ab jetzt deinem Weg. Okay, dass du dich entscheidest und sagst, Jesus, ich lebe das, was du für mich willst. Und du wirst erleben, dass dieser Weg voller Leben ist. Okay, dass du wirkliches Leben haben wirst, in dem, was Jesus für dein Leben möchte. Glaubt das hier irgendjemand? Amen. Ja, deshalb habe ich jetzt vier Dinge, ja, vier Dinge, die wir alle tun können. Vier Dinge, zu denen ich dich herausfordern möchte, die jeder von uns, vier Schritte, die wir einfach an diesem Sonntag tun können. Das allererste ist das hier. Entscheide dich für Gottes Standard. Okay, mit anderen Worten, warte nicht auf ein Gefühl, sondern triff eine Entscheidung. Du musst einfach sagen, hey, ich vertraue Gott, er weiß, was er tut, sein Weg ist Leben, seine Gebote sind Leben, er wird mich glücklich machen und deshalb wähle ich seinen Standard für mein Leben. Und ich will dir sagen, du kannst dich einfach entscheiden. So, ne, vielleicht lebst du in Sünde, du kannst dich einfach entscheiden und sagen, Gott, ich gehe ab heute deinen Weg. Das ist eine Entscheidung. Und schau mal, was du erleben wirst. In Jesaja 1, Vers 18 lesen wir das. Selbst wenn eure Sünden blutrot sind, sollt ihr doch schneeweiß werden. Sind sie so rot wie Purpur, will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle. Das finde ich so Hammer. Die Bibel sagt, hey, wenn du umkehrst, Gott hat die Kraft, dich reinzumachen. Gott hat so die Kraft, Dinge in deinem Leben wiederherzustellen. Auch wenn du kaputt bist durch die Sünde, durch Gewohnheiten im Internet, durch was auch immer du in deinem Leben tust, Gott kann dich wiederherstellen. Aber du musst einen Teil daran haben. Du hast einen Teil daran. Du musst sagen, hey, ich entscheide mich und komm raus. Ich ändere meine Richtung. Schau mal, was du dann erleben wirst. 2. Korinther 6. Darum befiehlt Gott, verlasst sie und trennt euch von ihnen und rührt nichts Unreines an, okay? Entscheide dich, sagt also die Bibel, ja? Sag, hey, ich triff die Entscheidung, ich tue etwas Unreines nicht mehr und guck mal, was dann passieren wird. Dann will ich euch annehmen, ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sage ich, der Herr, der allmächtige Gott. Gott sagt dir, hey, wenn du dich trennst, du wirst mich auf eine Art und Weise kennenlernen, wie du es vielleicht noch nie getan hast. Ich werde dein Vater sein und du wirst mein Kind sein. Du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden, rauszukommen. Du musst mir vertrauen. Vertraue mir mit deinem Leben. Vertraue mir in diesem Bereich deines Lebens. Glaube nicht der Lüge des Teufels. Vertraue mir und du wirst was Neues, Kraftvolles mit mir erleben, sagt Gott hier. Okay, das Zweite ist das hier. Kontrolliere deine Augen. Ja, du musst das einfach wissen. Also deine Augen sind da der Key, weil alles, was durch deine Augen durchgeht, geht direkt in deine Gedanken. Und wenn es da erstmal drin ist, dann ist es wirklich eine schwierige Sache. So, ne? Du musst also deine Augen kontrollieren. Und das ist auch eine Entscheidung, die du einfach treffen musst. Der durchschnittliche Jugendliche guckt den ersten Porno mit 10 Jahren gerade. So, ne? Ich habe jahrelang Jugendarbeit gemacht und die Frage war eigentlich nicht, hey, haben Sie ein Problem mit dieser Sünde? Sie haben ein Problem mit dieser Sünde. Wahrscheinlich haben Sie ein Problem mit dieser Sünde. Und unsere Aufgabe ist es nicht, irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern Menschen zu helfen, rauszukommen. So, und jetzt gerade in diesem Moment gucken 3 Millionen deutsche Pornos. Wahrscheinlich haben einige von uns ein Problem damit. Und ich will dir nicht sagen, hey, schau dich an, wie kannst du es wagen? So, ich will dir nur helfen, rauszukommen. So, und der allererste Schritt ist, dass du dich entscheidest. Dass du eine Entscheidung triffst und sagst, hey, schau mal das zum Beispiel. Ja, erstmal nicht schau mal das, sondern Matthäus 6 lesen wir das hier. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Jesus sagt, hey, wenn du anfängst, dir gute Sachen reinzuziehen, das wird dein ganzes Leben verändern. Okay, dein ganzes Leben wird im Licht sein. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann sagt Jesus, hast du keine Hoffnung. Hey, du darfst den Krieg um deine Augen nicht verlieren. Dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Deshalb pass auf, was du dir reinziehst. Du musst für dich selbst entscheiden, Psalm 101, was schändlich ist, werde ich nicht ins Auge fassen. Okay, weil wenn ich sehe, dann will ich's. Und dann kommt der Teufel und ich werde sein Opfer und er bringt mich zu Fall und das will ich unbedingt nicht. Du musst kämpfen. Das kann dir keiner abnehmen. Du musst dich entscheiden zu kämpfen. Wisst ihr, ich höre so oft, wie Menschen zu mir kommen und mir diese Dinge erzählen und ihre Probleme und so und ich höre eigentlich so viel, Mensch, Krille, es ist so schwer, aber ich sehe oft so wenig kämpfen. Und wir müssen kämpfen. Wir müssen uns entscheiden und nach unseren Entscheidungen leben. Und dann will ich dir das Dritte hier sagen, das ist wirklich sehr, sehr kraftvoll. Pflege gesunde Beziehungen. Okay, wenn du frei werden willst, dann pflege gesunde Beziehungen. Weißt du, ich liebe Kleingruppen. Ja, nicht wegen der Dinge, die wir da machen. So, wisst ihr, diese ganzen Dinge, wenn du unsere Kleingruppen reinziehst, wir haben immer diese Themen und diese Sachen drehen sich da um die Themen und so. Ich sag dir jetzt mal ganz kurz ein kleines Geheimnis. Das sagen wir nicht oft, aber ich lasse dich jetzt mal in die Strategie hineinschauen. Diese Themen, sie sind eigentlich nur ein Köder. Ja? Wir ködern dich mit etwas,
das dich interessiert, in der Hoffnung einfach nur, dass du diese Gruppe besuchst. In der Hoffnung, und dafür beten wir, dass du in dieser Gruppe jemanden triffst, den du gern hast. In der Hoffnung, und dafür beten wir, und dafür betet dein Kleingruppenleiter, dass du diese Person nicht einfach nur gern hast, sondern dass du dich mit dieser Person anfreundest. In der Hoffnung, und dafür bete ich, dass du dorthin kommst, dass du sagst, hey, so, und jetzt habe ich einen christlichen Freund und ich lasse ihn an die dunklen Flecke meines Lebens. Okay, jemand meinte mal, du bist nur so krank wie dein schlimmstes Geheimnis. Und unsere Hoffnung ist, dass wir in Beziehung kommen durch Kleingruppen. Du musst nicht jedem erzählen, wo deine Probleme sind, aber du musst jemandem erzählen, wo deine Probleme sind. Weil schau mal, was wir lesen in Jakobus 5. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet oder geheilt werdet. Okay. Schau mal, nicht nur bekenne Jesus deine Sünden, sondern hier steht, bekennt einander eure Sünden, sodass ihr gesund werdet. Weißt du, der Teufel will, dass du dich für deine Sünden schämst. Das ist das allererste, was er bei Adam und Eva geschafft hat. Okay, sie haben gesündigt und haben sich versteckt. Und seine Hoffnung war es, dass sie im Versteck bleiben, getrennt von Gott, in diesem Eulenbusch. So, ne? Und das ist bis heute so. Er möchte, dass du dich schämst, dass du sündigst und dich zurückziehst. In der Hoffnung, hoffentlich kriegt keiner mit, was hier los ist. Weil er ganz genau weiß, wenn du deine Sünden bekennst, dann wirst du geheilt werden. Von daher, jetzt der wichtigste Rat dieser Predigt. Bist du bereit? Mach es zur Gewohnheit, deine Sünden zu bekennen. Mach es zur Gewohnheit, deine Sünden zu bekennen. Mach es zu einer Gewohnheit, deine Sünden zu bekennen. Vielleicht solltest du es zu einer Gewohnheit machen, deine Sünden zu bekennen. Weil die Bibel sagt, wenn du die Sünden bekennst und dann betet diese Person auch noch für dich, dann wirst du geheilt. Du wirst frei. Du musst es also zur Gewohnheit machen, deine Sünden zu bekennen. Nicht der ganzen Gruppe zu erzählen, was du diese Woche angestellt hast, sondern jemandem zu erzählen, was du diese Woche angestellt hast. Und du wirst erleben, wie du frei wirst. Das ist Gottes Plan für deine Freiheit. Du brauchst andere Menschen für deine Freiheit. Okay, mach es zu einer Gewohnheit. Und in dir ist alles, was sagt, nein, ich kann das niemals jemandem erzählen. Und ich sagte, du gehst gerade einer Lüge des Teufels auf den Leim. Das ist genau, wo er dich haben will. Der Teufel will dich genau haben mit, oh, das kann ich niemandem erzählen, das war so eklig und so, die denken, ich bin größter Freak. Hey, ich erinnere dich daran, wir liegen alle im selben Krankenhaus. Die Stationen sind andere, wir sind alles Freaks. So, das ist die Überschrift. So, ne? Wir haben alle etwas. Du bist nicht allein. Keiner von uns ist perfekt. Von daher, mach es einfach zur Gewohnheit, deine Sünden zu bekennen. Und dann betet füreinander und ihr werdet frei werden. Und das vierte ist das hier, fokussiere dich auf deine Bestimmung. Pass auf, Jesus will dich nicht einfach von etwas befreien. Er will dich für etwas befreien. Jesus will dich nicht einfach von etwas befreien, er will dich für etwas befreien. Und ich habe ein Geheimnis rausgefunden, wie man am besten Menschen pastoral betreuen kann. Weißt du, das ist kein Geheimnis, aber das ist quasi die Art und Weise. Das ist der Grund, warum wir in dieser Kirche ständig über Bestimmung reden. Ich habe nämlich herausgefunden, wenn jemand ein Problem hat, die Art und Weise, wie ich der Person helfe, ist nicht unbedingt das Problem zu lösen, sondern dieser Person etwas Größeres zu geben als ihr Problem. Verstehst du? Wenn du ein Problem hast, du brauchst nicht unbedingt immer Hilfe für dieses Problem. Oft schon, aber nicht immer. Manchmal brauchst du etwas Größeres als dieses Problem. Menschen, die erfolgreich sind in ihrem Leben, die haben nicht weniger Probleme als du. Die haben nur in der Regel etwas Größeres als ihr Problem. Die haben etwas, wofür sie leben. Die haben eine Bestimmung, der sie nachjagen. Und das hilft ihnen, nicht den Fokus zu verlieren und sich nicht in Problemen gefangen halten zu lassen, sondern immer nach vorne zu gehen. Von daher, was du brauchst in deinem Leben, ist Vision und Bestimmung. Hey, es gibt kaum eine Sache, die Menschenleben so sehr verändert hat, wie Bestimmung. Ich habe Jugendarbeit gemacht, wie gesagt. Und diese Jugendlichen, die waren in allen möglichen Problemen. Wisst ihr, wann sich ihr Leben verändert hat? Als ich ihnen Verantwortung gegeben habe. Weil plötzlich war da dieser kleine Bub, mit seiner Gitarre und er hat angefangen, Lobpreis zu leiten. Und in dieser Verantwortung hat sich sein ganzes Leben verändert. Weil er wusste, hey, ich kann nicht Montag das leben und freitags hier in der Jugend Lobpreis leiten. Es passt nicht zusammen. Also hat sich sein Leben verändert. Wisst ihr, was mir am allermeisten hilft, rein zu leben? Das seid ihr. Danke. Das ist wirklich so. Wisst ihr, dass, wenn ich mal keinen Bock habe, Bibel zu lesen oder zu beten, passiert. Aber es passiert nicht lang. Weißt du, woran ich dann denke? Dass ich Sonntag hier wieder vorne stehe und dass ich wieder Gott dienen muss. Der nächste Sonntag kommt bestimmt. Das ist ein Satz, den ich mir ständig sage. Der nächste Sonntag. Und du wirst merken, wenn ich nichts zu geben habe. Du wirst das merken, wenn mein Herz leer ist. Deshalb ist es für mich keine Option, nicht Gott zu lieben und ihn nach. Ihr helft mir dabei, rein zu leben. So, weil ich mir ständig denke, ich kann das nicht. Ich kann nicht mittwochs so leben und sonntags hier so stehen. Was du brauchst, ist Bestimmung. Was du brauchst, ist ein Team, das, wo du dienst. Hey, wenn du in die Kinderkirche gehst und du hast diese kleinen Furzis und du erzählst ihnen von der Liebe Gottes, das wird dein ganzes Leben verändern. Weil du dir denkst, hey, ich kann so nicht leben und denen von der Liebe Gottes erzählen. Ich brauche was, was ich denen gebe. Ich fange besser an, meine Bibel zu lesen. Also, ich fange besser an zu beten, weil ich kann denen nicht erzählen, wie man betet und selbst nicht beten. Bestimmung wird dein ganzes Leben verändern. Deshalb reden wir hier so viel über deine Bestimmung. Weil deine Bestimmung ist deine Hoffnung. Und sie wird dich verändern. Von daher heute Next Step, Schritt 4. Komm in ein Team. So, ne? Schau mal, was Paulus sagt. Und damit will ich die Predigt beenden. 1. Korinther 9. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Okay, warum sind Sportler so diszipliniert? Weil sie wollen gewinnen. Okay, sie haben Vision von ihrem Leben. Sie wissen, wer sie sind. Sie wissen, wohin sie gehen. Sie wissen, was sie wollen. Deshalb disziplinieren sie sich. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Wisst ihr, was wir aus diesem Text lernen, ist, dass es eine gefährliche Position ist mit deinem Leben, wenn du nicht weißt, wofür du gemacht bist. Wenn du keine Vision hast, sagt die Bibel, dann vergeht das Volk. Weil du wirst dein Leben voll müllen mit allem möglichen Kram, weil du gar nicht weißt, wohin du rennst. Aber wenn du Gottes Bestimmung für dein Leben lebst, dann guckst du nicht nach links oder nach rechts, sondern du rennst auf dieses Ziel zu. Und das ist, wohin Gott dich einlädt. Hey, bekenne deine Sünden und finde deine Bestimmung. Du wirst erleben, wie Gott dich neu macht in diesen Bereichen. Wie er wirklich mit Freiheit in dein Leben hineinkommt. Komm, wir beten zusammen. Vielleicht wollen wir eine Haltung des Gebets einnehmen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, damit die Sünde uns nicht länger gefangen nehmen muss, sondern wir dürfen frei sein von unserer Sünde. Und ich bete an gegen alle Scham, die sich erhebt in diesem Raum. Gegen die Stimme des Teufels, die Menschen unterjocht und ins Geheime treiben will und in der Finsternis lassen will. Gegen all die Stimmen, die uns anklagen und schuldig sprechen. Und ich reiße diese Dinge ein im Namen Jesu. Und ich bete, Herr, dass du nun kommst mit deinen Worten der Liebe und der Annahme und der Wiederherstellung. Jesus, danke, dass diese Worte, deine Worte, Herr, diese Predigt Leben hervorbringen soll und nicht Verdammnis. Und deshalb will ich dich so auffordern, jetzt in diesem Moment, hey, komm zu Jesus. Und wenn das in deinem Leben so eine Sache war, dann sag, hey, bis heute, bis hierher war es eine Sache. Bis hierher war es vielleicht sogar sehr groß. Aber heute lebe ich anders. Ich gehe raus, verändert durch die Kraft Jesu. Vielleicht sagst du auch, hey, Grille, alles, ich bin nicht so verbunden mit Jesus. Okay, mein Leben gehört gar nicht Jesus. Das stimmt, wenn du mich fragst, gehört mein Leben mir oder gehört es Jesus? Meine Antwort heute ist, mein Leben gehört mir. Und ich will dich so warnen, diesen Raum so zu verlassen. Weil das bedeutet, dass du noch selber deine Sünden zahlen musst. Okay, du musst selber für deine Schuld bezahlen. Aber Jesus ist gekommen, damit du das nicht tun musst. Und alles, was er will, ist dein ganzes Leben. Okay, nicht ein Teil deines Lebens, nicht den Sonntagmorgen deines Lebens, sondern dein ganzes Leben und dein ganzes Herz. Und das Schönste, was ich in meinem Leben je getan habe, war, Jesus mein Leben zu geben. Ich habe es noch nicht einen Moment bereut. Und das Gleiche wirst du erleben und ich verspreche dir das. Und wenn du das jetzt tun möchtest, wenn du Jesus jetzt dein Leben geben möchtest, vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht zum zehnten Mal, okay, dann alles, was es braucht, ist ein Gebet. Und ich lade dich ein, jetzt dieses Gebet mit mir zu sprechen. Sag, Herr Jesus Christus, hier ist mein Herz, mein ganzes Leben. Ich gebe es dir. Sei du der Herr meines Lebens. Danke, dass du für meine Sünden bezahlt hast, damit ich es nicht tun muss. Und ich empfange dieses Geschenk von dir. Danke für deine große Gnade. Danke, dass ich jetzt zu deinem Kind werde und du mein ganzes Leben veränderst. Danke, dass meine Zukunft bei dir ist und ich ein Leben in Fülle erleben werde. Im Namen Jesu. Amen. Komm, wir geben mal jedem einen Applaus, der das vielleicht zum allerersten Mal gebetet hat. Ich will dir da von ganzem Herzen zu gratulieren, weil das wirklich ein richtig, richtig, richtig starker Moment
ist. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.